Meine Lieben, ich freue mich, heute wieder unter euch zu sein und ich möchte zuerst eine Geschichte für die Kinder erzählen. Die sind zwar jetzt nicht da, sie glänzen durch Abwesenheit, aber ihr müsst auch nicht nach vorne kommen, ihr könnt euch da vorne auf die Stühlchen setzen. Kinder, ich möchte euch eine Geschichte erzählen, die ich selbst erlebt habe. Ich war einige Jahre meines Lebens im Missionsdienst tätig. Und da war ich viel im Ausland unterwegs. Und das war nicht so ein Urlaubserlebnis, was wir da oftmals hatten, sondern es war eine ernste Angelegenheit. Ich weiß nicht, ob ihr das wisst, dass es früher Länder gab, in denen man nicht frei war, in denen die Menschen unterdrückt waren. Für euch Erwachsene sage ich, die kommunistischen Länder, Sowjetunion, Rumänien, Ungarn, Polen, Tschechoslowakei und so weiter. Und wir waren unterwegs, um dort gläubige Menschen zu besuchen. Wir haben manchmal Dinge geschmuggelt, das heißt, wir haben Dinge mitgenommen, von denen die Obrigkeit, also die Leute, die dort das Sagen hatten, nichts wissen durften. Und wir haben einmal eine Schreibmaschine mitgenommen. Jetzt wisst ihr wahrscheinlich nicht, was eine Schreibmaschine ist. Eine Schreibmaschine ist sowas Ähnliches wie ein Computer. Nur du musstest ein Papier einspannen und dann gab es so eine Tastatur, wo man draufdrücken musste und dann wurden die Buchstaben auf das Papier übertragen. Und früher hat man mit diesen Schreibmaschinen Dinge geschrieben. Zum Beispiel hat man Mitteilungen gemacht, man hat Briefe geschrieben, aber diese Schreibmaschinen waren dort nicht verfügbar. Also man konnte sie nicht kaufen. Und dann haben wir gedacht, wir bringen eine Schreibmaschine hinein, und zwar nach Rumänien. Wir haben also den Kofferraum voll gemacht und darunter war diese Schreibmaschine. Und es war dort so üblich, wenn man an die Grenze kam, musste man alles, was im Kofferraum war, raustun und auf so Bänke drauflegen. Und wir haben also alle unsere Koffer, alles was wir hatten, unsere Taschen, auf diese Bänke gelegt und mittendrin war auch diese Schreibmaschine. Sie war natürlich verpackt, man konnte sie nicht sehen, was es ist, aber sie war auch dabei. So lag also alles auf diesen Bänken, eine lange Bank und da waren unsere Gegenstände aufgestapelt. Und dann kam ein Beamter und der hat jetzt alles geprüft. Er hat die Koffer aufgemacht, er hat reingeschaut, ob wir da nichts Verbotenes dabei haben und er hat die Taschen durchsucht, hat alles gesucht, ob da irgendetwas drin ist, was nicht richtig ist, was wir nicht einführen dürfen. Und und so ging er von einem zum anderen. Und er näherte sich immer mehr dieser Schreibmaschine. Eine Schreibmaschine war strengstens verboten. Die durfte man nicht einführen. Als er kurz vor der Schreibmaschine war, hat ihn ein anderer weggerufen und hat gesagt, komm mal, ich brauche dich. Und dann wurde dieser Zollbeamte weggerufen von dem anderen und er hat nicht weitergesucht. Als wir dann ungefähr eine Viertelstunde gewartet hatten, kam ein anderer und der begann von der anderen Seite. Also zuerst hat der von der linken Seite begonnen, jetzt kam der von der rechten Seite. Hat angefangen, auch da seine Durchsuchungen zu machen. Und als er ungefähr so in der Mitte war von seinen Durchsuchungen, da rief ihn ein anderer und sagte, ey, die sind schon fertig, da habe ich schon alles durchgesucht. Er hat seine Durchsuchung abgebrochen, wurde weg und wir wurden durchgewunken. Wir haben alles wieder eingepackt, natürlich auch die Schreibmaschine, und sie wurde nicht gefunden. Das ist das Ergebnis, wenn man betet. Denn vor jeder Fahrt, ob wir Bibeln geschmuggelt haben, ob wir irgendwelche wichtigen Dokumente geschmuggelt haben, es wurde nichts gefunden. Wir haben einmal Bibeln in die Sowjetunion geschmuggelt, russische Bibeln, und wir hatten sie versteckt in einer Tasche, die unseren Proviant enthielt. Es wurde alles durchsucht. Es wurde alles auf das Genaueste untersucht. Und wir hatten also schon Bedenken. Aber als der Zöllner an diese Tasche mit dem Essen kam, da hat er reingeschaut und hat gesagt, ah, Restaurant. Ja, was bedeutet Restaurant? Also Essen. Ja, haben wir gesagt, ja, da ist das Essen drin. Und haben uns im Stillen gedacht, und unten ist die geistliche Speise drin. Er hat dann diese Tasche, es war die einzige Tasche, die er nicht durchsucht hat. Also wir haben wirklich wunderbare Erfahrungen gemacht mit Gott und ich danke ihm dafür. Und deshalb, Kinder, ein Rat für euch, wenn ihr Angst habt, wenn ihr irgendwo meint, oh, jetzt könnte es gefährlich werden, dann betet im Stillen zu Gott. Wir haben das auch gemacht. Bevor wir da so genauestens untersucht wurden, haben wir immer gebetet und haben gesagt, Herr, du weißt, es ist deine Arbeit und wir möchten für dich wirken und deshalb bitten wir dich, dass du schützend deine Hände über uns hältst. Und das hat er immer gemacht. Und so wie er uns geholfen hat, so kann er auch euch helfen, jeden Tag. Das war unsere Kindergeschichte. Ihr erinnert euch vielleicht, als ich das letzte Mal hier war, da habe ich gesprochen über die eherne Schlange. Dieses Bild aus Johannes 3, wo Jesus sagt, und wie Mose in der Wüste eine Schlange erhöht hat, so soll des Menschen Sohn erhöht werden. Und ich habe euch damals erzählt, dass ich immer Probleme hatte mit dem Symbol, dass Jesus sich mit einer Schlange vergleicht. Und ich hatte so lange das Problem, bis es mir klar wurde, dass diese Schlange für die menschliche Natur Jesu steht und dass die lebendigen Schlangen natürlich die Menschen versuchen und zur Sünde verleiten. Der Jesus aber, der diese eherne Schlange ist, hat nie eine Sünde getan. Er war hart gegen die Sünde. Und ich habe damals auch dieses Material verglichen mit dem, was im Heiligtum war. Dieses Kupfer, ja, diese kupferne Schlange war ein Bild dafür, dass Jesus der Mittler ist, von dem wir heute auch in unserer ersten Stunde gesprochen haben, der Mittler zwischen Gott und den Menschen. Es war dann vorgesehen, dass ich im Oktober zu euch komme. Aber auch wir werden von Corona nicht verschont. Ich hatte da gerade diese Corona-Infektion. Es ist aber alles gut gegangen, also wir sind nicht ins Krankenhaus gekommen. Und wir wurden seltsamerweise von einer Person angesteckt, die geimpft war. Also es ist alles eine bisschen verrückte Welt heute. Nun, dann ist also meine Predigt ausgefallen, Aber dafür bin ich heute da und heute kommt die Fortsetzung von dieser Predigt das letzte Mal. Der Text, über den wir heute uns Gedanken machen wollen, steht in Johannes 12, Vers 32. Und da heißt es: Und ich, wenn ich erhöht werde von der Erde, so will ich sie alle zu mir ziehen. Jesus nimmt also dasselbe Bild, das er in dem Gespräch mit Nikodemus verwendet hat, wieder auf. Er erinnert euch: Und wie Mose in der Wüste eine Schlange erhöht hat, so soll des Menschensohn erhöht werden. Und hier sagt er: Und wenn ich erhöht werde von der Erde, will ich sie alle zu mir ziehen. Dieses Bild der Erhöhung Jesu deutet auf seine Kreuzigung hin. Das Kreuz wurde ja in ein vorbereitetes Loch gerammt und die Gekreuzigten standen eine gewisse Entfernung über den Menschen, die auf der Erde standen, die also auf dem Boden waren. Das war also in gewisser Weise eine Erhöhung und Jesus bezieht sich darauf. Er wusste also, was ihn erwartet. Wenn ich erhöht werde von der Erde, so will ich sie alle zu mir ziehen. Durch die Kreuzigung Jesu war er imstande, Menschen zu sich zu ziehen. Wenn wir an das Wort ziehen denken, dann fällt uns normalerweise ein, ja, zum Beispiel ein Schlitten oder ein Abschleppdienst. Da werden Fahrzeuge oder da werden Kinder gezogen. Aber damit sie gezogen werden, müssen wir gehen. Wir müssen also uns fortbewegen, damit wir etwas ziehen können. Das Auto fährt voraus, hat hinten im Schlepptau ein anderes Auto und nimmt es mit. Das Ziehen, was Jesus hier meint, ist etwas anderes. Jesus sagt: Ich will alle zu mir ziehen. Das bedeutet, Jesus bewegt sich nicht. Jesus ist der Fixpunkt. Und Jesus, wendet etwas auf, irgendeine Kraft, die Menschen zu ihm zieht. Jesus ist also nicht einer, der irgendwo beweglich ist und vielleicht ja mal so und mal so denkt, mal so und mal so spricht, sondern Jesus ist ein Fixpunkt und wir können uns an ihm orientieren. Deshalb sagt er: Ich bin bereit, Menschen zu mir zu ziehen. Wenn ich jetzt irgendjemanden von euch ein Seil geben würde und dann anfangen würde, gut, ich bin jetzt nicht sehr kräftig, aber ja, es könnte sein, ein Kind vielleicht, ja, dieses Kind zu mir zu ziehen. Wo meint ihr, wo das Kind hinschauen würde? Zu mir. Weil das Kind oder wer eben gezogen wird, automatisch dahin schaut, wo das Ziel ist. Und so ist auch unsere oder der Menschen Aufgabe, wenn Jesus ihn oder sie zieht, auf ihn zu schauen. Das ist ganz automatisch. Wir werden nicht irgendwo in der Gegend herumschauen, wenn wir gezogen werden, weil wir möchten sehen, wo geht der Weg hin. Dieser Vers sagt auch, dass Jesus alle zieht. So will ich sie alle zu mir ziehen. Wir haben heute schon im ersten Teil etwas darüber gesprochen. Jesus zieht alle Menschen. Die Frage ist wirklich alle? Wir denken an Verbrecher. Wir denken an Menschen, die nichts von ihm, absolut nichts wissen wollen. Wir denken an Menschen, die nur auf das Irdische gesinnt sind. Wirklich alle? Alle Menschen. Auch diejenigen, die große Schuld auf sich geladen haben. Alle Menschen dürfen zu Jesus kommen. Und er zieht sie. Die Frage ist natürlich, ob Jesus Erfolg hat mit seinem Ziehen. Und das ist leider nicht garantiert. Er zieht nur diejenigen, die sich ziehen lassen wollen. Es gibt die Möglichkeit, dieses Ziehen abzulehnen, sich woanders hinzuwenden und, wenn wir in dem Bild vom Seil bleiben, das Seil loszulassen und zu sagen, dieser Weg ist nichts für mich. Jetzt haben wir gesagt, dieses Ziehen bedeutet eine Kraftaufwendung. Welche Kraft setzt Jesus ein, mit der er zieht? Ein Hinweis ist, dass er vorher gesagt hat, wenn ich erhöht werde von der Erde, dann will ich sie alle zu mir ziehen. Das Kreuz war das absolute Liebesbeweis Jesu Christi. Jesus zieht also mit seiner Liebe. Er zieht nicht mit Gewalt. Er wendet keine List an, um Menschen vielleicht zu überzeugen, sondern er zieht mit seiner Liebe. Er zieht mit seiner Liebe, die er bewiesen hat am Kreuz von Golgatha. Wenn ich erhöht werde von der Erde, dann will ich sie alle zu mir ziehen. Alle? Lasst uns einen Augenblick an das Kreuz denken. Lasst uns vorstellen, wie er da hängt. Für dich und für mich. Und für einen Hauptmann. Ein Hauptmann, der Römer war, der diese grausamen Soldaten befehligte, der keine Ahnung hatte vielleicht von der jüdischen Kultur und von der jüdischen Religion, aber der spontan im Anblick des gekreuzigten Jesus zu dem Ausruf genötigt wurde, dieser ist wahrlich Gottes Sohn gewesen. Nachzulesen in Markus 15. Also Jesus hängt da und da kommt ein Mensch, der jetzt nicht viel Ahnung hat von dem großen Geschehen, von diesem Erlösungsplan, von dem, dass Jesus diesen Weg gehen wollte und sogar musste, um die Menschen zu retten. Aber spontan schaut er ihn an und sagt, der war Gottes Sohn. Und neben Jesus hängt einer, der in seinem Leben viel Schlimmes getan hat. Und auch er wendet sich zu Jesus Und er sagt, wenn du in dein Reich kommst, Herr, dann denke an mich. Er anerkennt, dass dieser Gekreuzigte, der von allen anderen als Verbrecher bezeichnet wurde, dass er ein König ist, der ein Reich hat und der ihm die Möglichkeit verschaffen kann, in dieses Reich zu kommen. Wenn ich erhöht werde von der Erde, will ich sie alle zu mir ziehen, diesen Hauptmann, diesen Verbrecher, der neben ihm am Kreuz hängt und andere, die vielleicht auch dastanden. Aber es blieb nicht bei dieser überzeugenden Kraft der Liebe für diese Menschen, die damals Augenzeugen und Ohrenzeugen des Geschehens auf Golgatha waren. Da gab es später auch Menschen, die gezogen wurden von der Liebe Gottes. Und einer dieser Menschen ist der Apostel Paulus gewesen, zu dem dieser Jesus persönlich kam und den er aufforderte, ihm nachzufolgen. Wer bist du? Ich bin Jesus, den du verfolgst. Sein ganzes bisheriges Leben war dieser Saulus gegen diese neue Religion eingestellt gewesen. Er hat gekämpft dagegen. Er hat Menschen, die daran glaubten, ins Gefängnis gebracht. Und plötzlich begegnet er diesem einen, den er in Wirklichkeit verfolgt hat. Und es fällt ihm wie Schuppen von den Augen. Und er sagt dann später, als er mit einem Obersten darüber spricht, ich war nicht ungehorsam. Ich wollte jetzt nicht hart bleiben. Ich wollte nicht in meinem Verfolgungswahn fortsetzen, nach Damaskus gehen und die Menschen wieder ins Gefängnis werfen lassen, die diesem Jesus glaubten. Nein, ich bin nicht ungehorsam gewesen, sondern die Begegnung mit Jesus, der Blick auf das Kreuz und das Ziehen dieses Jesus Christus hat mich verändert, hat mich zu einem anderen Menschen gemacht, hat aus dem Saulus einen Paulus gemacht. Und ich, wenn ich erhöht werde von der Erde, will ich sie alle zu mir ziehen. Auch den größten Gegner, auch den Verfolger, auch den, der gemeint hat, dass dieses Vorgehen richtig war und der sogar dabei war, als einer der seiner Nachfolger, seiner Jünger gesteinigt wurde, nämlich Stephanus. So wie Jesus die Menschen zu sich gezogen hat, die Menschen aller Zeitalter, die Menschen, die lange oder auch kurz vor uns gelebt haben, so zieht Jesus auch heute. Wir mögen vielleicht sagen oder die Meinung haben, wir sind ja schon bei Jesus. Wir haben uns schon für ihn entschieden. Trotzdem hört Jesus nicht auf zu ziehen, auch uns. Denn er will etwas mit seinem Ziehen erreichen. Wenn wir ihn anschauen, wenn wir uns mit seinem Leben und vor allem mit seinem Sterben beschäftigen, werden wir andere Menschen. Die Liebe, die er uns entgegengebracht hat, erweckt in uns Gegenliebe. Wir schauen ihn an im Glauben, wir lesen von ihm, wir vergegenwärtigen uns sein Leben und sein Wirken für uns. Und wir werden immer mehr in sein Bild verwandelt. Durch Anschauen werden wir verwandelt. Wir beschäftigen uns mit seinem Leben, Und sein Charakter wird plötzlich erstrebenswert, nicht? Seine Liebe ist plötzlich so etwas, was wir gerne auch haben möchten. Es wird uns bewusst, meine Sünde, nicht die Sünde von meinem Bruder, von der Schwester, von vielen anderen, sondern meine Sünde, hat ihn das Leben gekostet. Und ich bin ihm so dankbar, dass ich bereit bin, für ihn viele Dinge zu tun, die ich aus natürlichem Antrieb heraus nicht tun würde. Da gibt es ein paar Verse, die möchte ich gerne mit euch lesen, die eine Losung sein sollten für unser Leben. Da ist einmal Sprüche 3. Und dort Vers 5 bis 7. Verlass dich auf den Herrn von ganzem Herzen und verlass dich nicht auf deinen Verstand, sondern gedenke an ihn in allen deinen Wegen, so wird er dich recht führen. Dünke dich nicht weise zu sein, sondern fürchte den Herrn und weiche vom Bösen. Wenn wir von Jesus gezogen werden, dann werden wir automatisch vom Bösen weichen. Es wird für uns nicht mehr schön sein, dass wir daran denken, dass es ihn das Leben gekostet hat, weil wir gesündigt oder weil wir fehlgetreten sind. Wir sollen uns nicht weise fühlen, sondern wir sollen uns auf seine Weisheit verlassen. Wir sollen uns ganz auf ihn verlassen. Wir sollen uns darauf verlassen, dass sein Ziehen zum guten Ende führt. Und dieses Ende ist bei ihm. Er zieht uns ja nicht irgendwo hin und verlässt uns dann, sondern er bleibt fest. Und er zieht uns so lange, bis wir ganz bei ihm sind und bis wir einmal auch in der ganzen Ewigkeit bei ihm sind. Jesaja 50 ist ein anderer Vers, den ich in diesem Zusammenhang gefunden habe und der uns auch etwas zu sagen hat. Jesaja 50, Verse 4 und 5. Der Herr hat mir eine gelehrte Zunge gegeben, dass ich wisse, mit dem Müden zu rechter Zeit zu reden. Er weckt mich alle Morgen, er weckt mir das Ohr, dass ich höre wie ein Jünger. Der Herr hat mir das Ohr geöffnet und ich bin nicht ungehorsam und gehe nicht zurück. Das war eine Verheißung auf Jesus Christus, ein Verhältnis zwischen dem Vater und ihm. Und er sagt, er hat mir eine gelehrte Zunge gegeben, ich rede mit den Müden, er weckt mich alle Morgen auf und ich höre wie ein Jünger. Und dann geht das Ganze über auf uns. Wir sollen genauso sein wie er. Er weckt uns alle Morgen und jeden Morgen denken wir an ihn und wir sind dankbar, dass er uns am Leben erhalten hat, dass wir wieder aufstehen dürfen. Und dann weckt er uns das Ohr und wir hören geistlich seine Stimme. Wir lesen in seinem Wort, wir bereiten uns vor auf den Tag. Vielleicht haben wir auch Gelegenheit, ein Lied zu singen. Und dann beginnt der Tag mit ihm. Und wir schauen auf ihn. Er zieht uns und wir schauen auf ihn. Und wir sind nicht ungehorsam und wir gehen nicht zurück. Das ist ein wunderbarer Vers, der für uns auch als Losung dienen soll für unser Leben. Galater 2, Vers 20 sagt, ich lebe, doch nun nicht ich, sondern Christus lebt in mir. Denn was ich jetzt lebe im Fleisch, das lebe ich in dem Glauben an den Sohn Gottes, der sich selbst für mich dargegeben hat. Also das ist das Ziel des Ziehens Jesus. Er zieht uns zu sich, er lässt uns schätzen und schmecken, wie wunderbar sein Charakter ist. Und durch dieses beständige Beschäftigen mit ihm in unseren Andachten am Sabbat werden wir verwandelt in sein Bild. Das ist eine wunderbare Veränderung, die in unserem Leben stattfindet. Alle diese Verse, ich habe noch andere gefunden, aber ich werde sie jetzt nicht lesen. Aber macht euch mal die Mühe und lest solche Verse, die um unsere persönliche Veränderung sich drehen, in dem Bild der ehernen Schlange. In dem Bild, dass Jesus als Mensch ein Leben geführt hat, das der Sünde abgestorben war. Das heißt, er hat nie gesündigt. Und so kann er auch uns helfen auf diesem Weg. Ich habe hier ein Zitat mitgebracht, das uns auch etwas zu sagen hat. Es stammt aus dem Buch Das Leben Jesu. Es ist weder Furcht vor Strafe, noch Hoffnung auf ewigen Lohn, der Jesu Jünger veranlasst, ihm zu folgen. Aber des Heilandes unvergleichliche Liebe, die sich in seiner irdischen Pilgerschaft von der Krippe in Bethlehem bis zum Kreuz auf Golgatha offenbarte und das Bild seiner Erscheinung erweichen und bezwingen die Seele. Liebe erwacht in den Herzen aller, die ihm nahe sind. Sie hören seine Stimme und folgen ihr. Es ist hier die Rede von Menschen, die von Jesus, von seiner Botschaft hören. Und da gibt es welche, und ich habe das auch schon erlebt, die dann Angst bekommen. Die Angst bekommen vor der Zukunft. Die merken, dass mit der Wiederkunft Christi eine bedeutende Veränderung in dieser Welt vor sich gehen wird. Aber Angst ist nicht das richtige Motiv für die Nachfolge Jesu. Es gibt andere, und dazu gehören oftmals unsere Kinder, unsere Jugendlichen, die in der Gemeinde aufwachsen, die hören von der goldenen Stadt, die hören von einem schönen Haus mit einem Garten, die hören von den wunderbaren Früchten, die es einmal im Paradies geben wird. Und das ist für sie Anreiz, in die Gemeinde zu kommen und dann auch diesen Weg zu gehen. Aber wir haben hier gelesen, es ist nicht das richtige Motiv. Das einzige Motiv, das uns veranlassen soll, das Leben als Christ, ein aufrichtiges Leben als Christ zu führen, ist die Liebe zu unserem Heiland Jesus Christus. Wir haben hier gelesen, Liebe erwacht in den Herzen aller, die ihm nahe sind. Diese Liebe ist nicht natürlich in uns gegeben. Diese Liebe muss erweckt werden. Wir müssen uns beschäftigen mit dem, was Jesus für uns getan hat. Und wenn wir uns da wirklich hinein vertiefen, dann wird diese Liebe kommen. Diese Liebe, die wirklich bezwingend ist, die uns hilft, zu überwinden zu werden. Wir haben in der ersten Stunde auch darüber gesprochen, dass wir oftmals unsere Probleme haben. Ja, da gibt es vielleicht Menschen, die gerne mal ausrasten, ja, die dann Dinge sagen oder tun, die ihnen später leid tun. Jesus kann helfen. Da gibt es vielleicht irgendwelche Laster, die wir noch haben, wo wir Schwierigkeiten haben zu überwinden. Die Liebe Jesu kann helfen. Die Liebe zu Jesus ist stärker und wird uns helfen, wirklich zu überwinden zu werden. Sie hören seine Stimme und sie folgen ihr. Ich möchte euch zum Schluss noch eine Geschichte erzählen, die sich jemand ausgedacht hat. Es ist keine wahre Geschichte, denn wir können keinen Bericht darüber haben, was im Himmel vor sich geht. Aber jemand hat sich mal überlegt, was sein könnte, wie sich Jesus, wie sich die Engel fühlen. Ich möchte sie euch kurz vorlesen. Es ist Abend. Nun, der Himmel hat keinen Abend, aber wir nehmen einmal an, dass es Abend ist. Und zwei Gestalten gehen leise und schweigend durch die goldenen Straßen. In dem einen erkennen wir den Meister, der andere muss der Engel Gabriel sein. So gehen sie also entlang der Schönheiten, die kein Auge gesehen, kein Ohr gehört und in keines Menschen Herz gekommen ist, was Gott bereitet hat denen, die ihn lieben. Schließlich wird die Stille unterbrochen. Gabriel spricht: Meister, diese Heime sind so schön. Schön, wie nur du sie machen konntest. Ja, sie wären schön, erwidert der Meister, wenn sie nicht leer ständen. Gabriel ergreift wieder das Wort. Meister, wann möchtest du sie nach Hause bringen? Noch nicht. Und dann mit einem traurigen Unterton: noch nicht. Hast du nicht schon Jahre vor Jahren geplant, dass sie kommen sollen? Ja. Und noch trauriger antwortet er: Gabriel, siehst du alle diese Gruppen von knienden Leuten in all diesen Ländern? Vielleicht auch in Leonberg, das füge ich jetzt hinzu. Ja, Meister, erwidert Gabriel, sie sind mein Volk, Gabriel, sie sind mir treu, sie halten meine Gebote, sie lieben meine Worte. Und sie erzählen auch anderen, was ich für die Menschen getan habe. Sie erzählen anderen, dass ich wiederkomme. Und sie beten: Ja, komm, Herr Jesus. Aber Gabriel, manchmal entdecke ich einen bekümmerten Blick in ihren Angesichtern, wenn sie daran denken, dass ich bald kommen werde. Als ob. Christus kann nicht sagen, was in seinem Herzen vor sich geht, aber Gabriel weiß es sowieso. Und er wendet sich an den Meister und sagt, indem er auf die Nägelmale in den Händen schaut: Jesus, du hast so viel für sie getan. Die Tränen, die noch vorhin in den Augen des Meisters schimmerten, fließen jetzt ungehindert über seine Wangen. Und mit bewegter Stimme sagt er: Gabriel, möchten Sie nicht nach Hause kommen? Möchten wir nach Hause kommen? Jesus wartet auf uns. Jesus zieht uns. Jesus möchte uns verändern. Lasst uns ihn nicht länger warten lassen, denn er hat so viel für uns getan. Mögen diese Worte uns begleiten in die kommende Woche. Lasst uns daran denken, jeden Tag uns an das zu erinnern, was Jesus für uns getan hat. Es wird uns unheimlich Kraft geben. Ich kann es euch aus meiner eigenen Erfahrung erzählen. Wenn ich nicht diese Gewissheit hätte, dass Jesus da ist, dass er auf mich wartet, dass er mir alles vergeben hat, was ich in meinem Leben verbockt habe, dann hätte ich keine Hoffnung. Aber das Ziehen Jesu, das er gesagt hat in Johannes 12, Vers 32, wenn ich erhöht werde von der Erde, will ich sie alle zu mir ziehen. Das habe ich in meinem Leben verspürt und ich bin unendlich dankbar dafür. Amen. Lieber Vater in dem Himmel, wir haben gerade gesungen, dass die Liebe das Größte ist, das es hier auf dieser Welt gibt. Es gibt Liebe zwischen Menschen, es gibt Liebe zu Tieren, aber es gibt die Liebe auch zu dir. Und diese Liebe hat uns heute hierher geführt und diese Liebe lässt uns jeden Tag staunen, was du für uns getan hast, Herr Jesus. Und so hilf, dass wir aus dieser Betrachtung deines Wortes mitnehmen, dass wir durch diese Liebe auch verändert werden können. Lass uns nicht verzagen und verzweifeln an unseren Unzulänglichkeiten. Und wenn wir wieder einen Fehler gemacht haben, der uns leid tut, Herr, dann lass uns auf dich schauen, der du der Vollkommene, der Edle, der Reine, der Heilige bist. Und in dem Blick auf dich als Gekreuzigten und als wiederkommenden Erlöser dürfen wir die Hoffnung haben, dass wir auch von dir einmal gekrönt werden, begrüßt werden und dass dieser Weg, der durch dein Ziehen uns begleitet hat, unser ganzes Leben lang, dass er dann einmal zum Ziel geführt hat. Das möchten wir alle erleben und da möchten wir alle dabei sein. Und wir bitten dich, dass wir nicht den Blick auf dich verlieren. Erhöre uns, segne uns diesen Tag, segne uns die nächste Woche, segne uns weiterhin in unserem Leben und hilf, dass wir in dieser Zeit, wo so viel Unsicherheit herrscht, dass wir in dir unseren festen Halt haben. Herr Jesus, wir danken dir. Herr Jesus, wir lieben dich. Herr Jesus, wir warten auf dich. Amen.